Gut, vielleicht könnte ja während der Predigt jemand so einen Eurythmie-Tanz da aufführen, der Theke geschlossen bedeutet. Dann könnten wir uns das Schild auch sparen und hätten noch ein bisschen Spaß dabei. Wir haben jetzt gerade so die Schwierigkeit, dass wir hier zu zweit auf den Computer zugreifen. Ah, fantastisch. Ja, hervorragend. Also, herzlich willkommen zur Predigt heute Abend. Ich mache zwar wieder weiter mit unserem üblichen Thema, aber dieses Mal wird es keine Flipchart geben und ich brauche also auch keinen, der hier mutig nach vorne kommt, um zu schreiben, sondern werde das gewissermaßen anders machen. Kann ich jetzt? Ach, kein Problem. Ich mache trotzdem schon mal irgendwie die erste Folie, irgendwie, damit ich die auf jeden Fall sehe und wie was fürs Auge habe. Also wir sind in einer Predigtreihe über Gemeinde. Heute ist der Teil 12 und es ist der fünfte Teil einer Unterpredigtreihe mit dem Titel Die prägende Gemeinde. Und ich vermute mal, dass ich jetzt ungefähr gerade 75% des Publikums wie verloren habe, die sich fragen, was soll ich denn hier? Ich habe ja die anderen 11 Teile gar nicht mitgekriegt und die anderen 4 der Unterpredigtreihe auch nicht. Dann könnte ich jetzt sagen, gut, so ist das Leben. Kann einfach mal passieren, ist ja auch kein Wunschkonzert. Aber ich werde mich auch bemühen, das so zu gestalten, dass ihr trotzdem mitkommt und versteht irgendwie, wovon ich rede. Und vielleicht macht es das so ein bisschen hungrig oder weckt Interesse daran, einfach mal im Internet zu gucken. www.jesusfreaksremscheid.de, das ist unsere Webseite. Und da gibt es eine Rubrik Predigten, da sind alle Predigten dieser Predigtreihe drauf. Und dann könnt ihr ja quasi irgendwie das Wissen, das ihr heute erwerbt, mit dem unterfüttern, was da auf dieser Webseite irgendwie noch alles draufsteht. Es stimmt übrigens, dass ich heute einen Clown gefrühstückt habe und bin recht fröhlich gerade. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht diese ernste Predigt mal mit einem Witz einleite, aber mir ist keiner eingefallen und deswegen mache ich das nicht. Hat da jemand einen Witz da? Okay, Lukas, wenn es wirklich guter ist, dann kannst du ihn jetzt gerne erzählen.
Ich finde den ja super. Was macht man mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen.
Okay, eine der wichtigsten Grundaussagen dieser Predigtreihe lautet, dass Gemeinde nicht Gemeinde ist, wenn sie sich nur um sich selbst dreht. Das heißt, wenn irgendwie alles, was wir machen, sich hier in diesen Räumlichkeiten stattfindet und eigentlich nur dazu da ist, uns selbst zu bespaßen, dann ist es zwar für uns persönlich eine schöne Sache, weil wir in diesen Räumlichkeiten bespaßt werden, aber es geht auf jeden Fall weit an dem vorbei, irgendwie wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Denn Gott will eigentlich immer schon durch sein Volk alle anderen Menschen segnen. Fängt schon im Alten Testament an, und wieder war das so der Grundauftrag Israels, und wie das, was Gott schon zu Abraham gesagt hat, in dir will ich alle Nationen segnen, also da ist schon dieser Segensanspruch drin. Und das geht dann weiter ins Neue Testament, dass wir nicht irgendwie dazu da sind, einfach nur, dass es uns gut geht, sondern dass wir auch dazu da sind, dass es anderen Menschen gut geht. Und dass Gott Gaben und Möglichkeiten in unsere Verwaltung gibt, damit wir was Ordentliches damit machen, aber dass es eben einfach nicht nur um uns geht. Und deswegen haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen, was denn so Faktoren sind, die unsere Gesellschaft beeinflussen. Also was ist mir dafür verantwortlich, dass die Gesellschaft so ist, wie sie gerade ist. Und das Ziel irgendwie des Ganzen ist eigentlich, dass wir unser Bewusstsein dafür schärfen, wie Gesellschaft funktioniert, was es so für Einflusssphären gibt, um dann einfach mal drüber nachzudenken, wie wir uns da engagieren können als Einzelpersonen oder auch als mehrere. Und natürlich dafür zu beten, denn das große Ziel dahinter ist ja, dass wir wollen, dass Deutschland gesegnet wird von unserem Gott, dass wir einfach wissen, dass Jesus auch unser Volk, unser Land nicht aufgegeben hat, sondern irgendwie gerne möchte, dass seine Wahrheit verbreitet und verkündigt wird. Und dass wir insgesamt etwas unzufrieden damit sind, so wie diese Vision sich entwickelt in ihrer Umsetzung, nämlich quasi immer rückwärts. Also es ist ja mittlerweile vom christlichen Abendland sind wir zum postchristlichen Abendland geworden. Und so wollen wir uns einfach Gedanken darüber machen, wie wir Gott wieder in die Gesellschaft reinbringen können und das auf eine Art und Weise machen können, dass es für die Gesellschaft angenehm ist. Dazu haben wir 7 Sphären bestimmt, die Einfluss nehmen in die Gesellschaft hinein. Und ich werde jetzt bloß mal irgendwie kurz vorlesen. Ich habe sie ja auch hinter mir. Also ich werde nicht mehr jetzt eine lange Einführung in alle geben, sondern mich dann gleich auf meine eine Einflusssphäre für heute beschränken. Es geht um Künste, es geht um Ausbildung und Erziehung, es geht um Politik, es geht um Religion, um Wirtschaft und Finanzen, um Medien und um die Familie. Es sind nur noch 2 übrig, das heißt, wir könnten jetzt sogar irgendwie hier Streichhölzer ziehen, aber das habe ich vorher schon gemacht und weiß schon, worüber ich reden werde. Aber die meisten haben ja so schon durchgesprochen und haben uns hier dann getroffen. Ich habe eine kurze Einführung da reingegeben. Dann haben wir an der Flipchart gesammelt, wie was man tun kann, wie es möglich wäre, in diese Gesellschaftssegmente irgendwie mehr reinzukommen. Und jetzt bleiben halt noch 2 übrig, nämlich Religion und Medien. Und da entscheide ich mich für Religion. Ach, wusste ich gar nicht mehr. Das ist natürlich Quatsch, wusste ich doch noch. Also ich entscheide mich irgendwie für die Religion. Und mir ist aufgefallen, wie das gleich mal irgendwie vorweggeschickt, dass ausgerechnet Religion für mich der schwierigste Punkt überhaupt war irgendwie von diesen ganzen 7. Und das hatte mich irgendwie so ein bisschen überrascht, weil eigentlich dachte ich irgendwie so, ja, Wirtschaft und Finanzen ist so eine Sache, das hat mich echt noch nie interessiert, noch nie in meinem Leben eine Financial Times gelesen und mich einfach nie dafür interessiert. Aber dachte irgendwie so, Religion ist ja eigentlich mein Business. Das mache ich seit 10 Jahren sogar irgendwie schon hauptberuflich. Bin beruflicher, religiöser Mensch. Also dachte ich eigentlich, da habe ich ja wahrscheinlich unheimlich viel irgendwie für zu sagen, drüber zu sagen. Und das kann irgendwie nicht so besonders schwer sein, über Religion zu predigen. Und komischerweise ist mir dann aufgefallen, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, dass ich mir so festgefahren bin irgendwie in manchen Dingen, die man als Christ einfach so mitkriegt und wie immer wieder irgendwie stupide wiederholt, dass es mir extrem schwer fällt, mit diesem Sektor Religion irgendwie so einigermaßen vorurteilsfrei zu sehen oder auch mal irgendwie in die Lage zu kommen, so ein paar neue Wege irgendwie zu denken oder mich auch bloß im Gebet mal richtig damit auseinanderzusetzen, dass auf jeden Fall Religion auf einmal irgendwie total schwieriges Ding für mich war. Und ich möchte mal behaupten, wenn ich jetzt hier sagen würde, was fällt dir ein wie zum Thema Religion in der Gesellschaft, würden wahrscheinlich mindestens 90% sagen Evangelisation. Und wenn ich dann sagen würde, ja, was ist Evangelisation, dann fürchte ich, dass immer noch ein sehr hoher Prozentsatz von euch sagen würde, Stand aufbauen, 2 Tapeziertische aneinander in die Fußgängerzone, Bücher von Dr. Werner Gitt verkaufen, ein paar Traktate mit dabei zu haben, der Mensch, Gott gemacht oder Evolutionsprodukt, und dann halt einfach wir hoffen, dass irgendjemand stehen bleibt, mir das richtige Buch mitnimmt und sich bekehrt. Und genau deswegen mache ich keine Flipchart heute. Weil darum soll es irgendwie überhaupt nicht gehen. So in der ganzen Predigtreihe geht es eigentlich nicht um Evangelisation, sondern geht es ja wirklich darum, irgendwie Gesellschaft nochmal ganz anders wahrzunehmen und eben Menschen nicht irgendwie als, ich sag mal, bewusst negativ als Bekehrungsopfer zu sehen, wo man jetzt in irgendeiner Weise einen Stachel anbringen muss, irgendwie der sie nicht wieder loslässt, sondern für das ganze Ding wirklich mal ein bisschen anders irgendwie zu sehen, aus einer ganz anderen Blickwinkel zu kommen und mal zu gucken, wie was Religion und solche Dinge in der Gesellschaft bedeuten und bewirken und wie man eben so positiv, nicht von außen, sondern in der Gesellschaft als Mensch, wie der in dieser Stadt auch ist, etwas Positives daran machen kann. Und so habe ich mich zunächst mal gefragt, was macht denn eigentlich Religion mit Menschen? Und ich weiß, dass viele Christen sagen, wir sind ja gar nicht religiös und dass wir irgendwie ganz schnell irgendwie so damit bei der Hand sind, zu sagen, es gibt die Religionen und es gibt den Glauben. Und unser Glaube ist eine Beziehung mit Gott und das andere ist Religion und Religion ist negativ, aber Glaube ist super. Wer bei YouTube, nicht bei YouTube, bei Facebook ist es? Irgendjemand nicht bei Facebook heute Abend hier? Oh, es gibt noch welche. Hey, Wahnsinn. Okay, dann müsst ihr euch das einfach irgendwie vorstellen oder von unseren Erfahrungen profitieren. Aber wenn man bei Facebook ist, dann kriegt man dauernd irgendwelche Videos, die zum Inhalt haben, dass eben Religion böse ist, aber der Glaube und das Leben mit Christus etwas total anderes und was sehr positiv ist. Und dass man das eine ablehnen muss und wie aber das andere mit beiden Händen ergreifen muss. Ich finde den Gedanken dahinter ganz richtig, weil es tatsächlich irgendwie was ganz anderes ist, ob man jetzt irgendwo aus so einem Regelwerk herauslebt oder ob man eine Beziehung mit einem lebendigen Gott hat. Und trotzdem finde ich mir, dass der Begriff wie Religion sich sowas von eingebürgert hat, überall in der Welt, dass wir als Christen besser daran täten, ihn wieder mit einem ordentlichen Leben zu füllen, als zu versuchen, ihn über Bord zu werfen und dann irgendwie unseren Glaubensbegriff zu erklären. Und weil einfach die ganze Welt über Religion redet, rede auch ich über Religion und gebe das dann auch mit stolz geschwellter Brust bekannt, dass ich ein religiöser Mensch bin oder wie die Medien das heutzutage ja immer sagen, ein tief religiöser Mensch, was auch immer das ist. Irgendwie aber es ist ja jedes Mal, wenn irgendwer interviewt wird, der betet, ist er gleich ein tief religiöser Mensch und dann bin ich vermutlich auch einer. Und was Religion mit Menschen macht, ist, dass zum ersten Mal natürlich so dieses Bedürfnis nach Sinn im Leben gestillt wird. Aber Religion gibt auch immer eine Art von Verhaltensaufforderung weiter. Also wer irgendeiner Religion angehört, der wird auch wieder damit vertraut sein, dass diese Religion einen Verhaltenskodex lehrt, dass sie einen Weg zeigt, wie man ein besserer Mensch sein kann. Und das einfach mit dem Glauben auch verbunden ist, dass man etwas tut und sich an den entsprechenden Stellen ändert. Jesus selber redet darüber in Johannes 14, 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Jetzt ist das so ein etwas schwieriger Vers, weil man den falsch verstehen kann. Und da würde ich gerne so die Spitze rausnehmen. Ich habe immer gerne Jesus lieben wollen. Seit ich mich bekehrt habe, vor 19 Jahren muss das gewesen sein. Ich habe es mehrfach gesagt, dass es vor 21 Jahren gewesen wäre, aber dann habe ich nochmal zurückgerechnet und es sind tatsächlich bloß 19. Also seit ich Jesus kennengelernt habe, im zarten Alter von 21 Jahren, habe ich immer irgendwie gesagt, ich will dich lieben, habe auch immer gesagt, dass ich dich liebe, Herr. Und dann habe ich diese Stelle gelesen und mir kam so zum ersten Mal Zweifel. Weil ich wusste, es gibt so ein paar Gebote, die Jesus mir gegeben hat, so ein paar Dinge, die er in mein Herz gesprochen hat, die ich nicht eingehalten habe. Und das niemals irgendwie aus bösem Willen oder so, aber es gab einfach so ein paar Sachen, da wusste ich, da bin ich so neben der Spur. Und habe auf einmal das Gefühl gehabt, dass Gott da vielleicht sagt, ja gut, Storch, wenn das so ist, dann wirst du Jesus wohl doch nicht lieben. Denn wenn du weißt, was er von dir will und du machst es nicht, dann liebst du ihn doch nicht. Und das hat mich so ein bisschen unter Druck gesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mir vorstellen könnt, aber das war auf jeden Fall so ein etwas unangenehmes Gefühl, so dass ich darüber dann auch mal richtig ins Gebet gegangen bin und über solche Stellen nachgedacht habe und irgendwann mit dieser Erkenntnis rausgekommen bin, dass ich diese Stelle eigentlich falsch lese. Es geht nicht irgendwie darum, dass wir unser Leben betrachten und danach dann auf so einer Skala von 1 bis 10 wie festlegen können, wie sehr wir Jesus lieben und dann sagen, ja gut, so 3 Gebote habe ich, die halte ich mir, mit dem 4. tue ich mich echt schwer irgendwie, das halte ich nicht und jetzt bin ich dann irgendwie auf 3/4 oder so, sondern eigentlich geht das um das Gegenteil, nämlich Jesus sagt mir, wenn du meine Gebote hast und wenn du sie halten willst, dann ist der Weg Liebe. Und wenn du mehr irgendwie von dieser Liebe Gottes ergriffen hast, wie mehr Erkenntnis Gottes in dich reinkommt, dann wirst du automatisch anfangen, für die Gebote immer und immer mehr zu halten. Ich glaube, dass das echt ein Automatismus ist, wo Erkenntnis der Liebe Gottes zunimmt. Da kann das nicht anders sein, als dass auch das heilige Leben zunimmt, dass man einfach mehr irgendwie mit Jesus am Start ist, dass man immer mehr verändert wird. Also es ist unmöglich, dass man Gottes Liebe kennenlernt und sich nicht irgendwie auf Gott zuentwickelt. Und deswegen ist so der Weg eigentlich zu mehr Heiligkeit und mehr Jesusmäßigkeit auf gar keinen Fall, irgendwie, dass man sich jetzt bemüht, mehr die Gebote einzuhalten, sondern der Weg dahin ist, dass man versucht, mehr von der Liebe Gottes zu kriegen und mehr irgendwie da rein einzutauchen, dass man Gott mehr anbetet, wie mehr mit ihm Zeit verbringt. Und je mehr Jesus uns liebt und wir seine Liebe empfinden, umso mehr wird es uns gelingen, dass wir auch dem folgen, was wir an seinem Willen erkannt haben und dass wir einfach immer heiliger werden. Aber der Punkt ist erstmal, dass Religion, wie dieses macht, es gibt uns so ein Werteset an die Hand und da ist es auch egal, ob man jetzt Christ ist oder Hindu oder Buddhist oder Moslem. Es gibt immer irgendwie ein Werteset, das man hat, wie einen Verhaltenskodex, an dem man sich ausrichten möchte und der bestimmt das Leben. Und so ist einfach irgendwie Religion irgendwie etwas, was uns in einem hohen Maße bestimmt, wie gerade wenn wir religiöse Überzeugungen haben, ist es etwas, was mit uns macht, was wir über das stellen, was unser Arbeitgeber uns sagt, was wir vielleicht manches Mal irgendwie in besonderen Krisenzeiten über das stellen, was unser Gesetzgeber uns sagt und ist einfach irgendwie etwas, was unser Leben total bestimmt. Und das ist auch bei Leuten so, die angeblich unreligiös sind, die sich selbst irgendwie als Atheisten bezeichnen. Auch die haben irgendwo so ein Werteset, irgendwie, das sie da mitbekommen. Die haben auch irgendwie einen Kodex, an dem sie sich ausrichten. Also auch da ist es eigentlich nicht, irgendwie, dass sie total frei sind. Und kein Mensch ist, glaube ich, wirklich völlig frei und hat überhaupt keine Überzeugungen oder nichts, was ihn geprägt hat. Das ist eigentlich irgendwie total unmöglich. Und so ist dieser Bereich des Glaubens einfach mir deshalb gesellschaftsprägend, weil er einzelne Menschen prägt. Und weil er einzelne Menschen manchmal irgendwie mehr prägt, als die Gesellschaft sie prägen kann. Und das ist dann auch gleichzeitig so der Punkt, wo Gesellschaft Unbehagen empfindet gegenüber Religion. Weil die Menschen Angst davor haben, dass Leute rumlaufen, die viel mehr geprägt sind, als sie eigentlich sollten. Und die versuchen würden, das, was sie selber als ihre Überzeugung haben, auf andere zu übertragen. Und das sieht man überall in diesen momentanen Religionsdiskussionen, die irgendwie seit ein paar Jahren ja irgendwie immer mehr werden und sich immer weiter ausbreiten, dass so die große Angst irgendwie der Bevölkerung ist, dass irgendeine religiöse Gruppe, die radikal ist, Deutschland übernehmen könnte und alle zwingt, nach ihren Moralvorstellungen zu handeln. Und auch da möchte ich mich mal outen und sagen, das ist echt keineswegs irgendwie mein Gedanke, ist auch überhaupt nicht mein Ziel. Ich habe so meine eigenen Sachen, wie die Jesus mir gesagt hat, da möchte ich mich auch gerne dran halten. Aber mir ist viel lieber, irgendwie, dass andere Leute irgendwie auch mit Gott leben und die Freiheit haben, irgendwie das auszuleben, was er ihnen sagt, als dass jeder sich jetzt an meinem Leben orientiert. Das wäre eine schreckliche Gesellschaft auch, muss ich leider sagen. Ich möchte nicht gerne in einer Gesellschaft sein, wo alle Leute irgendwie so leben wie ich und ja, vielleicht würde ich das sogar selber komisch finden. Also von daher wäre es mir eigentlich wesentlich lieber, wenn es immer irgendwie auch dieses Maß an Freiheit geben würde, dass man selber irgendwie Gott verpflichtet ist und dass man selber die Möglichkeit hat, für sich zu entscheiden. Ich glaube, dass irgendwie Fanatismus gar nicht ein besonderes Kennzeichen von Religion ist, sondern dass es irgendwas im Menschen gibt, irgendwie das fanatisch ist oder das gesetzlich ist und das sich so auf die verschiedensten Weise Weg bahnt und einer davon ist Religion. Aber es gibt genug Fanatiker, die überhaupt nicht religiös sind. Es gibt auch irgendwie genug spießige Leute und gesetzliche Leute, die auch mit Religion irgendwie gar nichts am Hut haben und wo einfach so diese Spießigkeit und diese Gesetzlichkeit sich ganz anders bahnbricht. So ein Beispiel dafür ist, kennt ihr vielleicht alle oder ich hoffe mal, dass ihr sie nicht kennt, aber so die Fenstergucker-Omas. So die, okay, ein paar kennen die. Also die Omas, die den ganzen Tag irgendwie am Fenster sitzen und Falschparker aufschreiben und sie dann irgendwie der Gerechtigkeit überführen. Das hat nichts mit irgendetwas Positivem zu tun, sondern das ist eigentlich eine Sache, die grundsätzlich negativ ist. Also da kann ich mir gar nichts Sinnvolles darunter vorstellen. Und es ist halt ganz einfach, da ist so ein Gerechtigkeitsdrang, irgendwie so ein Ordnungsdrang, irgendwie etwas, was man in unserem Breiten als Gesetzlichkeit bezeichnen würde. Und sie versuchen, wie jeden dann seiner gerechten Strafe zuzuführen. Und das hat da überhaupt nichts mit geistig zu tun, sondern es ist halt einfach wie etwas, was in ihnen drin ist. Aber wovor die Welt halt einfach Angst hat, ist, dass irgendwelche religiösen Fanatiker, irgendwelche total gesetzlichen Leute jetzt das Steuer übernehmen und dass alles irgendwie schlechter wird, irgendwie als es jemals zuvor gewesen ist und dass vor allem Unfreiheit reinkommt. Und ich meine, dass das echt so eine Sache ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Wenn wir mit einer religiösen Meinung leben und mit einer religiösen Meinung in der Gesellschaft unterwegs sind, da muss uns einfach klar sein, es gibt irgendwie eine Grundangst von Leuten, entweder einer anderen religiösen Überzeugung oder gar keiner religiösen Überzeugung, gibt es eine Grundangst, dass wir irgendwelche Moralvorstellungen auf sie übertragen und dass wir ihr Leben einengen und ihr Leben kleiner machen. Und deswegen meine ich, dass wir irgendwo darüber nachdenken müssen, wie wir den christlichen Glauben weitergeben können. Und dass die Sachen, die wir immer gelernt haben und die Gemeinden seit so vielen Jahren mittlerweile verfolgen, dass sie einfach nicht mehr funktionieren. Ich bin heute Nachmittag mal irgendwie so ein paar Evangelisations- und Missionsstrategien durchgegangen, die es allein im 20. Jahrhundert gegeben hat. Und da war es tatsächlich irgendwie so, dass es immer Phasen gab und Zeiten, wo irgendwie ein bestimmter Teil des Evangeliums super funktioniert hat und andere überhaupt nicht. So als mein alter Freund Smith Wigglesworth zum Glauben gekommen ist und so seine ersten Erfahrungen gemacht hat mit dem Heiligen Geist, da geschah das im Rahmen von Heiligungsveranstaltungen. Und Heiligungsveranstaltungen sind total abgefahrene Dinger. Ich wäre total gerne mal bei einer gewesen, aber die haben halt wirklich Hallen voll gemacht. Da kamen manchmal fünfstellige Anzahlen von Menschen und es ging das ganze Wochenende nur um Buße. Also eine Predigt folgte der nächsten, wo es immer bloß um ethisches Verhalten ging. Und dann kamen die Alkoholiker nach vorne und taten wie Buße und man betete für die. Und dann kamen die Leute, die ins Theater gegangen sind und kamen nach vorne. Also das war wirklich die schlimmste Sünde irgendwie damals überhaupt. Irgendwie ins Theater gehen ging gar nicht. Das war irgendwie gleich so, ja, neben, keine Ahnung, Zuhälterei und Würfelspiel. Und wurden halt irgendwie davon frei gebetet. Und jeder wollte irgendwie in diese Erfahrung reinkommen, endlich wie von seinen Sünden reingewaschen zu werden. Und teilweise haben die ja wirklich eine ganze Woche, ganzes Wochenende wieder auf den Knien gelegen und wie geweint und waren zerbrochen über das, was sie gemacht haben und haben Gott auf diese Weise erlebt. Und ich glaube, wenn wir das heute ausprobieren würden, das wird nicht funktionieren. Ich meine, wir können es ja gerne mal irgendwie probieren, dass wir sagen, für so irgendein Wochenende im Dezember, wo sowieso nicht viele kommen, machen wir eine große Heiligungskonferenz irgendwie und jeder darf alles bekennen und wir reden irgendwie nur über Heiligkeit. Ich glaube echt nicht, dass viele Leute kämen. Dann gab es irgendwie nachher so eine Welle, da hatte jede Evangelisationsversammlung mit Heilung zu tun. So gerade wie Catherine Kuhlman und diese Leute da, Amerika der 70er Jahre, auch wieder irgendwie riesige Veranstaltungen und teilweise haben die Leute schon 3 Tage vorher irgendwie vor den Hallen irgendwie kampiert, damit sie überhaupt noch reinkommen und da Gebet kriegen und es ging einfach nur um Heilung und alle kranken Leute sind gekommen, sehr viele sind geheilt worden, deswegen sind noch mehr Kranke gekommen und das war irgendwie damals so das Evangelium oder die Möglichkeit, das Evangelium zu verbreiten. Man hat einfach über Heilung gesprochen. Wenn du heute Heilungsevangelisation machst und große Veranstaltungen, dann hast du immer Presse da, irgendwie die von Scharlatanerie reden, dann hast du immer irgendwie Leute, die das irgendwie ganz skeptisch beäugen. Und ich habe tatsächlich zumindest in Deutschland noch nie den Erfolg gesehen, den das so in der Kirchengeschichte da eine Weile hatte. Also offenbar funktioniert das auch nicht mehr. Dann gab es wiederum, irgendwie sehr stark wie auf USA konzentriert, in Deutschland hat das total gefloppt, gab es so eine ganze Weile Bewegungen, die sich mit Wohlstand auseinandergesetzt haben. Das waren so diese Health-Wealth-Preachers, also die Heilungs- und Wohlstandsprediger. Und man hat irgendwie ganz viel irgendwie darüber geredet, wie man irgendwie durch Gott irgendwie zu mehr Wohlstand kommen kann. Und teilweise nahm das auch die absurdesten Formen an, sodass irgendwie Gottesdienst dann schon fast Wirtschaftsseminare waren, wo man dann irgendwie sich gegenseitig hochgeputscht hat, irgendwie um dann wieder in den Berufsalltag irgendwie richtig einzusteigen, Lobbys gebildet hat, irgendwie füreinander auch gebetet hat, irgendwie Gottes Wort irgendwie gelesen hat, immer mit dem einen Ziel, reicher zu werden. Ich glaube, das würde auch nicht wirklich funktionieren heutzutage. Also das würde auch sehr viel Skepsis zumindest in Deutschland hervorrufen, wenn man das machen würde. Aber so ist es halt einfach immer. Man kann irgendwie die Bewegungen der Vergangenheit nicht einfach konservieren und auf die heutige Zeit übertragen. Und das ist leider vielleicht sogar mit Jesus Freaks auch so, dass das, was in den 90er Jahren geklappt hat, einfach heute nicht mehr funktioniert. Ich meine, damals war das mir total cool, du brauchtest nichts weiter irgendwie als einen feuchten Keller und eine Stromgitarre und schon war irgendwie die Bude rappelvoll und alle fanden das total neu und fresh, irgendwie, dass es sowas geht, irgendwie, dass man mit E-Gitarre irgendwie Gott anbeten kann und war total super. Und heute irgendwie kannst du auffahren, was du willst, irgendwie, das lockt keinen mehr irgendwie hinterm Ofen hervor, das ist überhaupt nichts Faszinierendes mehr und man muss wahrscheinlich einfach mal irgendwie nachdenken und beten und gucken, was denn so andere Wege überhaupt sind, um die Gesellschaft mit dem zu segnen, was wir haben. Also es reicht einfach nicht, wie das von früher zu machen, sondern wir sollten uns ausstrecken und gucken, was Gott uns für neue Wege gibt. Ich selber weiß nicht, was das ist. Ich laufe jetzt auch schon irgendwie seit bestimmt 10 Jahren rum und habe mir jede Menge Veranstaltungen angeguckt, wie von riesengroßen Reinhard-Bonke-Evangelisationen in der Hans-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart bis zu irgendwelchen winzigen Emerging-Church-Gruppen, die irgendwie zu dritt um eine Kerze rumsitzen. Und habe, das war etwas negativer ausgedrückt, als ich es wirklich meinte, denn es war immerhin eine sehr schöne Kerze. Also jedenfalls, immer hatte ich das Gefühl, ja, das ist nett irgendwie, aber es ist irgendwie auch nicht so ganz irgendwie das, was unsere, was unser Land knacken wird. Und irgendwo muss da wirklich nochmal so ein ganz neuer Move Gottes kommen. Wo ich allerdings sehr sicher bin, und das möchte ich irgendwie gerne als letzten Punkt dann irgendwie so einbringen, ist, dass die größte Herausforderung, die das Christentum haben wird innerhalb der nächsten vielen Jahre, einfach mit dieser Pluralismus in unserer Gesellschaft ist. Und dass man früher einfach schon deswegen anders über den Glauben geredet hat, weil man ja gewissermaßen so ein Primat hatte. Es gab halt nur den einen Glauben. Und wenn es dann mal richtig hochkam, dann hat er sich dann mal in katholisch und evangelisch aufgespaltet. Und wenn es dann noch höher kam, dann gab es zwei evangelische Denominationen, hast du noch Calvinisten und Lutheraner gehabt. Aber so letzten Endes, irgendwie, es war immer so, die Basics waren immer klar. Jesus hat es gegeben, der ist gestorben, der ist auferstanden. Und irgendwie darüber redet man. Und jetzt sieht es halt irgendwie einfach völlig anders aus. Also ich vermute, dass wir schon in unserem Haus irgendwie verschiedene Religionen haben. Weiß ich nicht so genau, ich rede da nicht mit den Leuten da. Aber also in der Stadt ist es definitiv so, es gibt immer mehr irgendwie Menschen mit ganz anderen Überzeugungen. Und wir stehen so vor der Herausforderung, dass wir auf der einen Seite ja einfach in diesem Land leben und dass dieser Pluralismus gewünscht ist und dass man von daher irgendwie so Religion leben muss und wie das ein friedliches Miteinander möglich ist. Aber eben auf der anderen Seite wir ja auch ewige Werte haben und gerne irgendwie Menschen wieder damit überzeugen wollen und unseren Gott in diese Welt hier hineinbringen wollen. Und ich glaube, dass die Herausforderung nur lösbar ist, wenn man nicht in erster Linie dogmatisch arbeitet und wie Flyer mit Richtigkeiten verteilt, sondern wenn man vom persönlichen Zeugnis ausgeht. Ich glaube, das, was Menschen wirklich überzeugt, ist nicht das, was wir ihnen sagen, sondern ist das, was sie von Gott an uns sehen. Wenn sie merken, dass wirklich Christus irgendwie bei uns ist, dass Gott in unserer Mitte ist, dann wird das irgendwie mehr mit ihnen machen, als wenn wir ihnen irgendetwas Schlaues sagen. Und das führt mich zur letzten Bibelstelle, denn auch darüber hat der Herr natürlich geredet. Es war im Lukas. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch die Sünder. Und wenn ihr nur von denen etwas leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sünder in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein und natürlich auch Töchter. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Also Jesus zeigt irgendwie ja sowieso immer wieder in den Evangelien Wege auf, wie wir uns völlig anders verhalten können als jeder andere in der Welt. Und ich glaube, das ist so ungefähr das Tiefste und Heftigste, was er überhaupt irgendwie dazu gesagt hat. Nämlich, wo es wirklich darum geht, irgendwie Leute zu lieben, und zwar irgendwie auf praktische Weise zu lieben, von denen wir nicht zurückerwarten können, die uns vielleicht sogar feindlich gesonnen sind, die nicht unsere Freunde sind. Und das halt einfach nur aus dieser Motivation heraus, dass halt einfach Liebe in uns ist. Und die Liebe möchte, dass es diesen Menschen gut geht. Ich finde das bis auf den heutigen Tag, wo wir auch noch nach sehr viel drüber nachdenken und beten, immer noch irgendwie sehr herausfordernd. Ich könnte es nicht relativieren, wollte es mir auch gar nicht relativieren, aber kann so diese Beobachtung, die Jesus da macht, irgendwie absolut unterstützen. Es fällt mir überhaupt nicht schwer, meiner Frau irgendetwas Gutes zu tun, und ich hoffe, dass sie das bestätigen kann. Aber ich habe immer auch